Für mich war das heute eine ganz besonders bewegende Mahlfeier. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Es ist das erste Mal, seitdem ich bewusst wieder auf dieser Welt sein darf und immer noch da sein darf. Und ich möchte mit einem kleinen Zeugnis beginnen. Die letzten Wochen waren für mich etwas aufregend und spannend, nicht von Angst erfüllt, aber von vielen Fragen. Es fing an mit Blut im Urin, es setzte sich fort über eine ganze Reihe von intensiven Untersuchungen, um festzustellen, woher das kommt. Letztlich nicht gefunden, Antwort, kein Krebs, keine Entzündung, nichts. Das war der erste Teil. Aber bei diesen Routineuntersuchungen kam dann über CT heraus, dass ich eine kleine Aussackung an der Bauchschlagader hatte, kann ich jetzt sagen. Die Radiologin meinte, das sei nichts Ernstes, das müsste man beobachten. Der Urologe meinte, da müssten die Spezialisten dran, und ich bin dann wirklich in einem Tempo zum Termin zu den Gefäßchirurgen gekommen, und die haben sich das angeguckt, die Stirn in Runzeln gezogen, gesagt, das sieht gar nicht gut aus, wir reden mal, nächsten Morgen kriegte ich um 8 einen Anruf, komm doch bitte. Und dann haben sie mir erklärt, das müsste sofort operiert werden, denn es war eine Beschädigung in der Bauchschlagader, die sie gesehen haben auf diesem CT. Und die Tage von der Nachricht, sie ist beschädigt, das war am Donnerstag, bis zum Dienstag, an dem ich operiert wurde, Dienstag vor noch nicht mal 2 Wochen, das waren schon spannende Fragen. Da habe ich gestanden und gesagt, wie wird das mit dir weitergehen? Herr, was willst du mir sagen? Wenn du so bewusst vor einem Moment stehst und merkst, die Mediziner, die so Leib und alles das kennen, haben Sorge. Und ich habe das in Gottes Hände gelegt und mich gefragt, bleibe ich noch ein Stück hier oder geht es jetzt dem Ende entgegen? Und dann bin ich so in die Operation gegangen, Frieden im Herzen. Und als ich aufwachte, nachmittags aus der Narkose, da habe ich gesagt, oh, ich bin noch hier. Danke, Herr, du willst mich noch gebrauchen. Für mich ist das so ein Stück Neuanfang. Nochmal wieder ein Stück neues Leben hier in ganz bewusster Weise im Dienst für den Herrn. Dieser Gedanke, diese Nachdenklichkeit, die ist mir geblieben. Das heißt, ich denke, meine Lebensqualität wird davon beeinflusst und wird sich noch intensiver mit dem Thema beschäftigen. Und so bin ich auch heute in ein Predigtthema gestiegen, das euch vielleicht Mühe machen wird, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich fange als Einstieg damit an, dass ich euch eine kurze Andacht aus meinem Lieblingsandachtsbüchlein lese, und zwar vom letzten Freitag. Die ausgeschlagene Einladung. Das ist doch gemein, ruft der kleine Junge. Er kann es einfach nicht verstehen, dass Gott nicht alle Menschen in den Himmel lässt. Was ist denn mit den anderen? Nicht nur Kinder stellen sich diese Frage. Auch aus meiner Perspektive scheint dieser Vorwurf berechtigt. Ist Gott unfair, wenn er einige Menschen in den Himmel lässt und andere nicht? Bevorzugt er den einen und benachteiligt er den anderen? Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Für Ihren Geburtstag planen Sie eine große Feier. Sie laden zahlreiche Gäste ein und verwenden Monate darauf, alles perfekt vorzubereiten. Sie als Gastgeber haben alles in Ihrer Macht Stehende getan. Einer Ihrer liebsten Freunde sagt aber leider kurzfristig ab, denn er hat einen Termin zur Hausbesichtigung. Was würden Sie sagen? Ist der Freund nicht selbst daran schuld, dass er die Feier verpasst? Ist es unfair, dass er nicht dabei sein kann? So ähnlich ist es auch in der Beziehung der Menschen zu Gott. Gott ist Gastgeber im Himmel und gibt uns die Möglichkeit, ewig bei ihm zu leben. Jesus selbst hat die Einladung zum Leben ausgesprochen. Die Logik ist im Grunde einfach. Wer Jesus glaubt und sein Angebot annimmt, kann sich darauf verlassen, dass er in den Himmel kommt. Oft ist es uns nicht bewusst, dass diese Einladung ein Geschenk an uns ist. Es liegt an jedem persönlich. Nehme ich an oder lehne ich ab? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zu ihm in den Himmel kommen. Wer Jesus nicht glaubt und seiner Einladung nicht folgt, der ist definitiv nicht dabei. Er ist aber selbst dafür verantwortlich. Die Einladung in den Himmel oder der Absturz in die Hölle. Das sind die beiden Bilder, die hier vor uns stehen. Über den Himmel, über die Ewigkeit reden wir gerne, predigen wir gerne, freuen wir uns dran in jeder Beziehung. Aber über die Hölle möchten wir nicht einmal nachdenken und gar nicht das Wort Hölle in den Mund nehmen. Und ich tue es heute ganz bewusst, nicht weil ich Freude an der Hölle habe, sondern weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Weil die Hölle wirklich existent ist und weil sie von uns wahrgenommen werden muss, damit wir die lebensrettende Einladung auch wirklich nicht ausschlagen. Heute leugnen viele Menschen die Hölle. Man umgeht das mit anderen Worten. Es wird das Diesseits gelebt. Hölle ist kein Predigtthema. Und ich muss sagen, ich habe schwer mit mir gerungen, als ich dem Punkt stand, ich muss darüber jetzt reden. Da habe ich gesagt, wie mache ich das denn eigentlich? Ihr werdet es sehen. Die Hölle wird von den Menschen aufs Diesseits reduziert. Ich denke an das Busunglück, wo 18 Menschen verbrannten. Das war die Hölle. Da würde man noch den Begriff prägen. Und wischt die wirkliche Hölle beiseite. Oder auch jetzt die Gewalttätigkeit, die Ausschreitung im Schanzenviertel in Hamburg zum G20-Gipfel. Hölle in der Nacht. Es wird häufiger mal so etwas formuliert. Also wir begrenzen es aufs Diesseits und wir nehmen die Ewigkeit ganz weg. Ewigkeit im Himmel, ja. Ewigkeit in der Hölle, nein. Da kann doch keiner hin, da wollen wir doch nicht hin. Ich möchte dazu die Endzeitrede Jesu aus Matthäus Kapitel 25 lesen, ab Vers 31. Wenn aber Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen, die zu seiner Rechten sind, sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben mir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt oder bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem und dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das war nochmal die lange Botschaft des Himmels. Hier hören wir dann immer ganz gerne auf, weil die zweite Botschaft nicht in unser Seelenleben, auch nicht in unsere Lebensplanung passt. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, in die ewige Hölle, die nicht nur kurzzeitig ist, die ewig ist. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahm mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidete mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ewige Strafe, ewiges Leben. Deutlicher konnte der Jesus es in dieser Endzeitrede nicht ausdrücken, dass das zwei qualitativ gleichwertige Begriffe sind, die einen Riesenunterschied ausmachen. Da ist nicht ein bisschen Hölle, da ist nicht ein bisschen Leben zu Ende, da ist nicht ein bisschen Tod, sondern das, was nach dem Tod kommt, ist ewig und dauert ewig. Für den einen die Gemeinschaft mit Gott, für den anderen der Feuersee. Ewig. Es macht mich traurig, wenn ich denke, dass wir darüber so wenig nachdenken. So sehr wir den Fluch kennen müssen, um Segen zu erfahren, so sehr müssen wir uns die Hölle bewusst machen, um die Einladung in den Himmel nicht auszuschlagen und Jesu Weg zu folgen. Noch ein Vers aus Matthäus 10, Vers 28 dazu. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet den Teufel. Fürchtet den Satan. Fürchtet nicht den Tod, der Leib tot sein wird. Aber fürchtet den Satan, der eure Seele in der Hölle verderben will und verderben kann. Das ist Gottes Botschaft an uns. Das sind jetzt nicht irgendwelche erdachten Worte. Es ist das, was er uns klar machen will. Und ich möchte ein bisschen in unsere Kulturgeschichte reingreifen, um begreiflich zu machen, warum wir damit uns so schwer tun. Wir leben in der Postmoderne, so wie es kluge Leute erfunden haben, um der Zeit einen Namen zu geben. Und vor der Postmoderne war die Moderne, die davor war. In der Moderne gab es noch die eine objektive Wahrheit, die für alle Menschen bindend war. Ich bin in dieser einen Wahrheit groß geworden. Für mich ist das ein Stück Lebensbegleitung gewesen. Eine verbindliche Wahrheit. Und was haben wir heute? Der postmoderne Mensch geht davon aus, dass es diese eine verbindliche Wahrheit nicht gibt. Menschen glauben an das, was sie für wahr halten. Und weil sie daran glauben, wird es Wahrheit für sie. Und wenn wir also hier jetzt 150 Leute in diesem Saal sind und da oben noch ein paar dazu, dann haben wir also 150 Wahrheiten hier. Das müssen wir uns klar machen. Ich weiß nicht, wie weit unser Denken diesen Dingen folgen kann, wie sehr wir diese Wahrheiten, die einzelne Menschen leben, ausdrücken und deutlich machen, wie wir die für uns aufnehmen oder ob wir diese eine Wahrheit der Bibel, diese eine Wahrheit Gottes immer noch für uns fest im Herzen haben und dagegenhalten können. Die Bibel stellt mit ihrem Anspruch, die alleinige Wahrheit zu vertreten, eine Provokation für die Kultur, für die Menschheit dar, für unser Volk dar, für das ganze Land dar. Wir müssen uns das klar machen. Das ist eine Provokation, diese eine Wahrheit zu sehen. Wenn wir viele Wahrheiten haben, dann können wir die Hölle beseitigen. Und das ist genau passiert. Wenn wir viele Wahrheiten haben, dann können wir Ethik, Moral beseitigen. Das ist passiert. Dann können wir leben, wie wir wollen. Meine Wahrheit und ich lebe meine Wahrheit, wie ich möchte. Johannes 14, Vers 10, um das nochmal deutlich zu machen. Glaubst du nicht, dass ich... Nee, da bin ich irgendwo auf den falschen Vers gekommen, Entschuldigung. Habe ich wohl falsch geschrieben. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist diese provokante Wahrheit. Und wenn du sie aussprichst, wenn du in Glaubensgesprächen bist, solange du von Jesus erzählst und von deinem Leben mit Jesus erzählst, ist alles relativ einfach. Der andere kann sich auch noch aussuchen, was er macht und kann dich vielleicht bewundern oder sagen, was ist das für ein schrulliger Kerl oder guck dir den Fundamentalisten an. Aber wenn du sagst, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Boah, das ist eine Botschaft, die heute keiner mehr hören will. Willst du sie hören? Ist das die Botschaft, die dein Leben gepackt hat, verändert hat, dich geführt hat? In der Christenheit sieht das Bild heute sehr verwirrend aus, in dieser postchristlichen Welt, um auch da mal postmoderne, postchristlich zu nennen. Da gibt es viele gute Taten und wenig oder gar keine Botschaft. Das ist so das, was wir erleben. Null Botschaft, null Schrift, aber viele Taten, viele Werke, viel Beschäftigung. Da gibt es viel Beziehung, aber wenig Umkehr oder keine Umkehr. Sünde, das Wort existiert auch nicht mehr. Wir reden über die allgemeine Schuld und kein Wort über die eigene Sünde. Kein Wort über die eigene Sündhaftigkeit. Viel Beschäftigung mit Leid, aber kein Interesse an dem ewigen Leiden, das auf viele wartet. Und ich habe so den Eindruck, die Liebe gewinnt und Gott verliert in dieser Situation. Und wir wandern immer mehr in die Gottesferne. Das ist die logische Folge. Das ist die heutige Lebenssituation. Die Hölle wird abgeschafft im Namen der Liebe. Das kann doch kein Gott der Liebe sein, der Menschen in die Hölle lässt. Das kann doch nicht sein. Gott ist die Liebe. Und trotzdem lässt er so viele in die Hölle gehen. Passen Liebe und Hölle überhaupt zusammen? Ich möchte das von einem anderen Blickwinkel noch einmal anpacken. Von dem Begriff der Gerechtigkeit. Das ist auch ein Begriff, der durch unser Volk geistert, der durch den Alltag geistert, der ein Parteiprogramm einer Partei schmückt als obersten Titel Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Auch hier haben wir wieder einen klar definierten Begriff. Psalm 103, Vers 6. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Und in Matthäus 5, Vers 6. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gottes Gericht am Ende dieser Welt ist der Ort, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Bei der Ungerechtigkeit, in der wir heute in dieser Welt leben müssen. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Sinn für Strafe. Gerechtigkeit. Wenn wir so Fernsehbilder gesehen haben nach den Zerstörungen, da war der Ruf nach Bestrafung dieser Verwüster eines der gängigen Themen oder herausragenden Gedanken. Also Strafe beschäftigt uns schon. Und Hölle und Strafe, naja, also jetzt kommt er schon wieder mit der Hölle. Nee, die wollte ich doch eigentlich gar nicht. Und wenn wir von der Hölle reden, dann allenfalls nicht für die Leute, die da ein bisschen zerstört haben, dann das müssen schon so richtige Übeltäter gewesen sein. Ich nenne nur mal einen, also Hitler, den kann man in die Hölle schicken. Aber mich oder einen von euch hier, wir sind doch ganz normale Menschen. Wie Helmut sagte, ich habe nicht gestohlen, ich habe niemanden umgebracht. Also wieso Hölle für mich? Ist das nur was für Schwerverbrecher? Ist das nur ein Maß einer gehäuften Sünde oder gilt es allgemein? Das ist das, was wir begreifen müssen. Wir wollen an dieser Stelle über uns persönlich und über persönliche Schuld nachdenken. 1. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus Christus, der die Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden können. Das heißt aber, dass wir Sünder sind. Und wenn ich heute mich hier hinstelle, dann kann ich nur das Wort Begnadigter vorstellen. Aber ich kann den Begriff Sünder nicht wegnehmen, weil auch immer wieder Sünde in mein Leben kommt. Wir sind alle von Natur aus durch unsere Taten ungerecht und Sünder. Im Römerbrief wird uns das sehr deutlich gesagt, in Kapitel 3. Wir haben alle die Hölle verdient und ich habe sie auch verdient. Das ist das, was wir uns bewusst machen müssen. Das ist vielleicht ein Schock. Jesus Christus ist der Einzige, der gerecht und sündlos ist. Am Kreuz schenkt er uns seine Gerechtigkeit und hat unsere Schuld auf sich genommen, unsere Sünde getilgt. Und dazu möchte ich abschließend sagen, das Evangelium hat immer zwei Seiten. Es ist die frohe Botschaft, es ist die gute Nachricht für alle Menschen. Sie führt zu neuem Leben für die, die diese Botschaft annehmen. Sie führt zum Leben und in die Ewigkeit und zur Einladung in den Himmel für die, die Jesus Christus nachfolgen und ihn als Herrn in ihr Leben nehmen. Für die, die umkehren, ihre Schuld und Sünde bekennen und bereuen. Aber er führt zum Tod und in die Hölle für alle, die diese Botschaft ablehnen. Für alle, die Jesus Christus nicht als Herrn in ihr Leben aufgenommen haben, aufnehmen wollen. Ich schäme mich dieser Botschaft nicht. Ich halte sie für wichtig, denn in ihr liegt die Kraft Gottes. Sie macht uns deutlich, Rettung und Erlösung ist das, was Gott will, was er will. Wir leben in einer Stadt, wo es einmal Erweckung gab. Das ist lange her mit Terstegen. Und Erweckung hängt immer mit Aufbruch zusammen. Es beginnt mit dem Aufruf zur Buße und Umkehr. Das ist immer der Anfang von Erweckung. Das ist immer der Anfang, neue Beziehungen zum Herrn herzustellen, Menschen zu retten. Lesen wir einmal Apostelgeschichte 2, 38. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Tut Buße. Nach dieser Pfingstpredigt, die er gehalten hat und alle der Schrecken in ihre Herzen gefahren war. Tut Buße. Und für alle, die dieser Begriff Hölle getroffen hat, mitten ins Mark, tut Buße. Kehrt um zu Jesus. Gott will nicht vernichten. Der will keinen von uns in der Hölle sehen. Er will alle bei sich haben. Aber du musst die Einladung abnehmen. Du musst Ja sagen. Nur so mitlaufen reicht nicht. Gott will deine Antwort. Umkehr von einem Leben in Sünde, an dessen Ende Tod und ewige Verdammnis liegt. Das ist die Ego-Welt, in der die meisten Menschen herumtouren und nur sich sehen und alles andere übersehen. Und ich habe begriffen und gelernt, dass Aufbruch damit beginnt, dass einigen das Feuer im Herzen brennt, um diese frohe Botschaft hinauszutragen, Menschen zu erreichen, die noch nicht von Jesus gehört haben, um ihnen die Rettung zu ermöglichen, um die Einladung zu bringen, auch denen, die vielleicht Jesus noch nicht angenommen haben. So ein bisschen Eindruck war für mich diese Myga-Tage, die wir hatten, die ganze letzte Woche. Bin fast jeden Tag da gewesen, weil es mich einfach getrieben hat, mitzubeten, weil ich gespürt habe, wie Gottes Geist unter uns war. Wir haben mit 50, 60 Leuten aus den verschiedensten Mühlheimer Gemeinden und Denominationen gebetet. Und ich muss euch gestehen, den größten Teil der Leute kannte ich nicht. Das war das Wunderbare an dieser Geschichte. Es erneuerte sich jeden Abend. Es kam immer wieder neue dazu. Es gab einen kleinen Kern, den kannte ich, aber das andere war sowas von ansteckend, begeisternd. Da passiert was, da geschieht was. Und das, hoffe ich, setzt sich auch fort. Wir müssen den Menschen sagen, wenn du Jesus nicht hast, dann gehst du in die Hölle. Das ist natürlich so als einfacher Satz ziemlich hart. Ich hoffe, ihr habt das in der Predigt verstanden, was ich euch damit deutlich machen wollte, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und der Schluss, Jesus ist als Retter in diese Welt gekommen. Als unser Retter, als dein Retter. Kehr um zu ihm. Lass dich retten. Lass dich von ihm führen. Lebe dein Leben mit ihm, mit einem brennenden Herzen für die verlorene Welt. Amen.